SWR 2 Forum.
Sie sind wieder da. Wölfe in Deutschland. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Der Wolf ist zurück und sorgt für hitzige Diskussionen. Jäger, Bauern, Naturschützer, Politiker streiten über den Umgang mit dem scheuen Raubtier. Besorgte Eltern fragen sich, ob sie ihre Kinder noch allein im Wald spielen lassen können. Die Bundesregierung will deshalb den Schutzstatus des Wolfs EU-weit neu überprüfen lassen. Die FDP ihn gleich deutlich lockern. Fast alle Deutschen wollen eine intakte Natur, aber beim Wolf hört der Spaß auf. Denn wie kein anderes Tier ist der Wolf Opfer menschlicher Assoziationen. Als besonders bösartiges und hinterlistiges Wesen. Der Mensch hat ihn verteufelt und fast ausgerottet. Ja, und jetzt ist er wieder da. Die Frage ist, wie tief sitzt die Angst vorm bösen Wolf noch heute und was verrät der Streit über unser Verhältnis zur Natur? Darüber wollen wir sprechen. Ich begrüße Ulrich Wojcikowski, Jäger, Förster, Wildtierbiologe und einer der führenden Wolfsexperten in Deutschland. Herr Wojcikowski, der Wolf ist zurück. Müssen wir uns fürchten?
Also vor dem Wolf brauchen wir uns nicht fürchten. Wölfe richten Konflikte an, vor allem bei den Weidetierhaltern. Sie ärgern auch die Jäger, weil sie ihnen etwas Beute wegnehmen. Aber fürchten brauchen wir den Wolf nicht. Wölfe in Europa sind für die Menschen nicht gefährlich.
Gemessen an der Aufregung könnte man aber meinen, Deutschland werde geradezu überrannt von Wolfsrudeln. Ist das überhaupt der Fall? Wie viele Wölfe gibt es denn in Deutschland?
Also ich glaube, dass wir derzeit ungefähr bei zwischen 550 und 600 Wölfen liegen. Die zählt natürlich keiner genau. Aber wir wissen, dass es etwa 63 Rudel gibt. Und wenn man diese Zahl der Rudel etwa mit dem Faktor 8 oder 9 multipliziert, dann kommt man in die Nähe der tatsächlichen Zahl von Wölfen. Das bedeutet, wir haben noch jede Menge Platz in Deutschland. Wir haben erst Wölfe im Nordosten, also in einigen Bundesländern, dort oben sozusagen. Und es werden in den nächsten Jahren noch deutlich mehr werden.
Uta Maria Jürgens ist Psychologin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und dort erforscht sie insbesondere das Verhältnis zwischen Mensch und Wildtier. Frau Jürgens, überall dort, wo der Wolf in Deutschland wieder aufgetaucht ist, Herr Wojcikowski hat es gerade gesagt, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, Niedersachsen, überall dort ist er zum Politikum geworden. Auch der baden-württembergische Landtag hat sich schon mit den wenigen Wölfen, vielleicht sind es ja nur zwei, befasst, die es hierher verschlagen hat, weil einer von ihnen im Oktober vergangenen Jahres offenbar drei Lämmer gerissen hat. Und gerade vorgestern war der Wolf wieder Thema im Bundestag. Es geht darum, den Schutzstatus des Wolfs möglicherweise EU-weit zu lockern. Verstehen Sie die Aufregung?
Ja, also aus psychologischer Sicht ist das natürlich gut zu verstehen, dass man sich überhaupt mit einem neuen Element in unserer Realität intensiv auseinandersetzt, zumal wenn das ein so aufgeladenes Element ist. Und der Wolf ist ja nun den wenigsten Menschen egal. Und das ist ja schon mal auch ein erster Hinweis darauf, dass wir es hier vielleicht aus psychologischer Sicht mit einem besonderen Phänomen zu tun haben. Also entweder trifft man auf sehr positive Reaktionen, die Leute freuen sich, dass Wölfe wieder da sind, aber es gibt eben auch sehr starke Abneigungen. Und wenn es dann halt zu konkreten Konfliktfällen kommt, etwa dass Nutztiere gerissen werden, dann entzünden sich daran Debatten, die weit über diese sozioökonomischen Argumente hinausgehen. Und das ist eben auch genau Inhalt meiner Doktorarbeit. Ich erforsche sozusagen die tieferen Gründe dafür, dass Menschen so intensiv auf Wölfe und andere potenziell problematische Wildtiere reagieren.
Also es geht gar nicht zuerst um den Wolf, sondern vielleicht oder mindestens genauso viel um uns, um den Menschen, der sich mit dem Wolf konfrontiert sieht. Mein dritter Gast ist Petra Ahne, Journalistin bei der Berliner Zeitung. Und sie hat ein Buch zum Thema geschrieben, Wölfe, ein Porträt. Vergangenes Jahr ist es im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Frau Ahne, wenn sich mal ein Problembär nach Deutschland verirrt, dann finden wir das drollig. Aber wenn der Wolf kommt, dann ruft das gleich die Politik auf den Plan. Warum?
Wobei, so drollig war der Problembär auch nicht. Mit dem hat es ja auch kein gutes Ende genommen. Das war ja auch eher eine Kurzschlussreaktion, den zu erschießen. Und das ist genau das, was uns mit den Wölfen jetzt auch wieder passieren kann. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass die Diskussion nicht sich so erhitzen, dass es schwer wird, Fakten und Wahrheit zu unterscheiden. Aber das ist immer schwer und das ist im Fall des Wolfs auch besonders schwer.
Mhm. Bauern gegen Jäger, Tierschützer gegen Politiker. Einige Male schon fanden sich Kadaver von illegal getöteten Wölfen oder sogar Trophäen. In Niedersachsen lag ein abgetrennter Wolfskopf direkt unter einem Straßenschild, das ein Naturschutzgebiet ausweist. Herr Wojcikowski, da ist eine Menge Wut im Spiel. Wie ist die zu erklären?
Ja, das hat natürlich viele Facetten. Also erstens einmal, dass die Jäger mit den Wölfen nicht gut Freund sind, das ist verständlich aus der eher egozentrischen Sicht der Jäger, die mehr und mehr die Natur als ihr Eigentum betrachten. und aus einem Bedienungsladen, wo man sich einfach seine Trophäen oder sein Wildbret holen kann. Diese Tiere sind eigentlich herrenlos, die von den Jägern da erlegt werden. Und ein Recht, sich diese Tiere als ihre eigenen zu betrachten, die gibt es eigentlich gar nicht. Also der Wolf hat genau das gleiche Recht, aber das geht nicht in die Gefühlswelt der Jäger ein. Also Jäger fürchten nicht nur, dass sie an die Wölfe Beute verlieren. Das ist eine sehr vordergründige Sicht, glaube ich. Dahinter steckt mehr. Die Jäger fürchten, dass sie Kontrolle verlieren. Mhm. Wer heute ein Revier pachtet, der macht es nicht nur, um da lustig auf die Jagd zu gehen, sondern der pachtet sich ein Revier als sein Territorium und da möchte er ganz gerne selber anschaffen. Die Wölfe kommen ihm da in die Quere, sie passen nicht in die jagdliche Planung, sie passen nicht in das, was sich der Jäger vorgestellt hat und das schürt Ängste und Vorurteile bei der Jägerschaft. Mhm. Allerdings muss man schon sagen, so viele Wölfe werden illegal durch die Jäger nicht geschossen, sonst gäbe es nicht eine derartig rasche Zunahme bei den Wölfen in den letzten 15 Jahren.
Mhm. Frau Jürgens, Kontrollverlust scheint mir ein gutes Stichwort. Was meinen Sie?
Ganz genau. Also das ist auch einer der Faktoren, die ich mir ansehe in meiner Arbeit. Und mir scheint das an eine größere Weltsicht anzudocken, die eben nicht nur bei der Jägerschaft möglicherweise vorherrscht, obwohl es da ja auch große Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Jägern, die da mit ganz unterschiedlichen Einstellungen und Werthaltungen an ihre Tätigkeit rangehen. Aber es scheint mir durchaus so zu sein, dass wir als Gesellschaft auch uns in Frage gestellt sehen ein Stück weit oder uns als Menschheit vielleicht sogar in Frage gestellt sehen, weil immer noch in weiten Teilen die Vorstellung vorherrscht, wir dürften und müssten vielleicht sogar auch über Natur, über Wildnis gebieten. Und ich glaube nicht, dass es die meisten Leute so bewusst, also dass sie bewusst Einsicht haben in diese Einstellung, aber der Wolf oder Wölfe zeigen uns zum ersten Mal seit ziemlich langer Zeit, dass auch in der Natur Agenten zu finden sind, dass nicht nur wir die Welt gestalten, dass es da auch Tiere gibt und der Wolf ist da eben ein ganz hervorragendes Beispiel, die ihrerseits ihre Welt gestalten, die auch unsere Freiheit und Umständen ein Stück weit einschränken. Und das ist, glaube ich, eine Angst, die da aufgerufen wird, die ziemlich weit darüber hinausgeht, ob jetzt der Wolf möglicherweise die Beutetiere einschränkt für den Jäger oder vielleicht für den Menschen akut gefährlich werden könnte. Der Wolf stellt ein Stück weit unser Selbstbild in Frage.
Mhm. Frau Arne, das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, den Frau Jürgens gerade angesprochen hat. Ist ein Ja oder ein Nein zum Wolf letztlich nichts anderes als die Frage, wie viel Wildheit, wie viel Natur, wie viel Ursprünglichkeit wollen wir und wie viel können wir überhaupt noch aushalten?
Genau, das Interessante ist ja, dass der Wolf unser Verhältnis zur Natur, wie wir es schon sehr, sehr lange pflegen, in Frage stellt. Und uns eben damit konfrontiert, dass wir eigentlich am liebsten Natur haben als an dem Bereich, der irgendwo hinter unserem Bereich ist. Also das ist ja ein Konzept, das es gibt seit der Mensch sesshaft geworden ist. Also es gibt so den gestalteten, nutzbar gemachten Raum und die Natur, die Wildnis, das unkontrollierbare, vielleicht auch etwas unheimlich irgendwo dahinter. Und das war auch diese Grenze, die der Wolf eben unverschämterweise immer überschritten hat. Und das tut er jetzt wieder.
Genau.
Jahrhundertelang waren sich alle einig, was da zu tun ist. Der muss dann eben weg, denn man hat eben Natur unter dem Aspekt des Nutzwertes gesehen für den Menschen und was nicht nützlich war und der Wolf war es nicht, musste weg. Jetzt haben wir eine völlig neue Situation. Nutztierhalter haben immer noch die gleiche Abneigung gegenüber dem Wolf, aber sie finden sich wieder in einer Welt, die sagt, nee, Wölfe haben jetzt das Recht, hier zu bleiben. Also das hat ja nicht nur Deutschland beschlossen, sondern jede Menge europäische Länder.
Wir berufen uns da ja auf merkwürdige Wertvorstellungen. Mir begegnet immer wieder die Ansicht, der Wolf bringt etwas durcheinander, der bringt etwas aus der Balance und das kann schon gehen mit den Wölfen, aber das muss ein Gleichgewicht sein, das muss eine Balance sein und so weiter. Das sagen wir tatsächlich, ohne darüber nachzudenken, wie ungeheuer wir irgendeine Balance in unserer Umwelt draußen durcheinander gebracht haben. Jetzt gerade geht die Geschichte um die Welt, dass wir 80% unserer Insekten verloren haben. Mhm. Oder ich habe in der Zeitung gelesen, wie wir unsere sogenannte Kulturlandschaft zugrunde richten. Ich werde gerne konfrontiert mit der Bemerkung, die Wölfe stellen die Kulturlandschaft in Frage. Meine Antwort darauf ist, was ist es für eine Kulturlandschaft, die hier in Frage gestellt wird? Wenn ich sehe, wie wir Menschen mit dieser Kulturlandschaft umgehen, die fängt Mitte April an, zum Himmel zu stinken, weil die Gülle drauf abgeladen wird. Und das geht so bis in September und Oktober. Und wir bauen Gewerbeflächen hinein und Siedlungen und Autobahnen und alles Mögliche. Und dann reden wir von einer Balance, die durch ein zurückkehrendes Tier in Frage gestellt wird. Also wir haben, finde ich, die Wertedimensionen vollkommen aus dem Auge verloren. Und was überhaupt nicht mehr in der Balance ist, das sind unsere Wertvorstellungen gegenüber der Kultur um uns rum und gegenüber der Natur, von der wir immer kleinere Reste bloß noch übrig lassen.
Wenn ich da anknüpfen darf, also es ist ja auch, wie wir an dieser Diskussion ja auch schon sehen, durchaus sehr zwiegespalten. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, dass die Menschen in der westlichen Welt sich Grund daraus in Frage gestellt sehen oder dass alle das Gefühl haben, da gerate eine Balance durcheinander, sondern genau dasselbe Phänomen, auch aus genau demselben Grund, wird ja von vielen auch sehr positiv betrachtet. Also vielleicht kann man diese Frage dann auch nochmal anders formulieren. Wie viel Wildnis möchten wir wieder ertragen, in Anführungszeichen? Denn der Wolf ist ja durchaus auch für viele ein Heilsbringer geradezu und wird nicht nur verteufelt von den einen, sondern von den anderen geradezu romantisiert, weil er eben ein Stück weit Wildnis zurückbringt. Wobei Wildnis in Anführungszeichen zu setzen, meist meint man damit so ein sehr amorphes Konzept von unberührter Natur, die von den Menschen nicht verschmutzt wird. Und da freuen sich auch viele, dass der Wolf uns eine Grenze aufzeigt, dass der Wolf die Natur wiederum in Anführungszeichen wieder wild macht. Was er eigentlich tut, ist zu zeigen, dass dieser Gegensatz von Natur und Kultur überhaupt nicht aufrechtzuerhalten ist, dass es ein Kontinuum ist.
Genau, das würde ich gerne ergänzen, weil das Tolle am Wolf ist ja auch, dass er eben diese Grenzen weiterhin überschreitet und er konnte ja auch deswegen zu so einer Erfolgsgeschichte der Rückkehr werden, weil er eben gar nicht ein Tier ist, das die Wildnis braucht. Also er gilt ja immer als Repräsentant der Wildnis, aber er kann sehr gut leben in unserem Kulturraum. Das heißt, er braucht zwar Rückzugsräume, um die Welpen großzuziehen, aber deswegen sieht man ihn ja auch über die Äcker laufen. Und wenn man mal verfolgt, wie zum Beispiel besenderte Wölfe, welche Wege die zurücklegen innerhalb einer Nacht, die gehen relativ nah an Orten vorbei, die überqueren auch mal eine Autobahn. Also deren Weg legt sich über unsere Wege. Das heißt, wir teilen uns diesen Lebensraum. Und das kann man als beängstigend empfinden. Das tun viele Menschen. Das kann man aber auch als spannend und bereichernd empfinden und vielleicht auch als Wegweiser. Denn es gibt eben nicht mehr diese unberührte Natur, die wir so gern von unserer trennen. Also wir neigen ja immer noch dazu zu sagen, wir sind hier und dort ist die Natur in Naturschutzgebieten und da kann man hinfahren und dann kann man vielleicht sich noch die Gewissheit holen, dass irgendwo die Welt noch in Ordnung ist. Aber so ist es ja nicht mehr. Es gibt diese unberührten Räume ja nicht mehr, aber es gibt sehr wohl eben dieses, das ist ein schönes Wort, dieses Kontinuum, das wir pflegen müssen.
Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, was Herr Wojciechowski eben angerissen hat, die Angst vor dem Verlust der angeblichen Kulturlandschaft. Ich habe eine interessante These gelesen, die Warnung vor dem jagenden Wolf, der angeblich die Existenz der Bauern bedroht, hat mit dem Wolf vielleicht gar nicht so viel zu tun. Sie ist vielmehr ein Ventil, um Dampf, um Aggressionen abzulassen. Es geht ganz generell um die Probleme im ländlichen Raum. Es geht um die Angst der Bauern, dass ihre Arbeit, das Produzieren von Lebensmitteln gesellschaftlich nicht mehr anerkannt wird, wenn große Discounter die Preise diktieren und so weiter. Ist da was dran?
Also aus meiner Sicht ist sehr viel dran. Und den Bauern geht's ja wirklich schlecht. Und wenn ich jetzt sage, den Bauern geht's schlecht, dann meine ich nicht jene, die Millionengelder an Subventionen von der EU kassieren, um die Massentierhaltung zu betreiben, sondern die Landwirte, die uns eine anständige, gute Nahrung liefern sollen. Denen geht schlecht. Und ich habe viele Diskussionen mit solchen Landwirten über Wölfe oder Luchse oder Bären erlebt, wo in anklägerischem Ton darauf hingewiesen wird, jetzt kommt zu allem Unmut, den wir seit Jahrzehnten haben, zu der Vernachlässigung durch die Gesellschaft und so weiter, kommen auch noch die Wölfe. Die Wölfe sind der winzigste Teil von dem Dilemma, in dem die Bauern stecken, auch wenn die Wölfe jetzt flächenmäßig zurückkommen. Aber der Wolf, und das ist das Erstaunliche, der Wolf wird plötzlich zum Symbol des Schadens, den die Landwirte draußen zu ertragen haben. Also ein Symbol dafür, dass die Bauern sagen, wir fühlen uns von der Gesellschaft alleine gelassen, wir werden schlecht behandelt, wir bekommen keine guten Preise und die Subventionen kassieren die anderen ein. Natürlich ist der Wolf in der Beziehung überhaupt nicht das Entscheidende. Es sind auch die wirtschaftlichen Verluste, die man durch Wölfe insgesamt für die Weidewirtschaft haben wird, überaus bescheiden. Aber trotzdem wird der Wolf als Sinnbild des Schlechten überhaupt missbraucht, kann man sagen.
Das merken wir auch bei anderen Themen, die das Land gerade beschäftigen. Und da sind diejenigen, auf die dann die Abneigung fällt, ja nicht unbedingt wirklich die Schuldigen. Und im Fall des Wolfes ist es eben auch so, muss man sagen. Und er hat eben dieses jahrhundertelange Imageproblem und diesen Resonanzraum an Geschichten und an Ängsten, die ihn begleiten, eben auch schlechte Chancen. Das ist einfach stärker als die Wirklichkeit. Und ich glaube, was da jetzt helfen kann, ist, ja, Aufklärung. Wir haben ja jetzt die Chance, den Wolf wirklich mal zu verstehen und auch zu beurteilen, welchen Schaden richtet er wirklich an. Aber da müssen die Leute, die das so nicht glauben wollen oder sehen wollen, auch mitgenommen werden natürlich.
Aber wir betreiben ja intensive Informationen über die Wölfe, mindestens seit 17 Jahren, seit sie hier sind. Und wenn ich mir dann anhöre, was wesentliche Politiker, also Leute, die da wirklich was zum Sagen haben, die die Entscheidungen treffen, für einen Stuss über Wölfe reden, und über die Konsequenzen, die Wölfe haben könnten, dann frage ich mich, ob die Information der Entscheidungsträger wirklich zum Ziel führen wird. Ich habe da große Bedenken. Und zwar, hier wird sehr viel mehr an Vorurteile appelliert, auf Gefühle geachtet, anstatt auf etwas Rationales. Hier stößt man zum einen auf Glaubensvorstellungen. Und Glaubensvorstellungen sind sehr schwer, wenn überhaupt, mit Ratio, also mit Vernunft zu beseitigen oder zu korrigieren. Dort, wo Vorurteile herrschen, da sind sie einfach. Viele dieser Vorurteile sind ja durchaus auch aufgrund der Geschichte gut begründet. Vor Jahrhunderten war der Wolf wirklich eine Geißel der Landbevölkerung. Zu viel Zeit werden wir heute nicht haben, um das alles aufzudröseln. Aber ich weiß nicht, wie wir mit der Information noch weiterkommen können. Und wir sehen in der politischen Praxis auch, dass auf fachlichen Rat immer weniger geachtet wird. Ich habe einen Standardvortrag, der heißt vom Titel her, Wölfe, was kommt mit denen auf uns zu? Und ich drehe inzwischen den Vortragstitel um und sage, was kommt nun auf die Wölfe zu? Denn es kippt leider Gottes diese anfängliche Willkommenskultur und es werden alle die ganzen bösen Märchen wieder herausgegraben, die dem Wolf das Leben so schwer gemacht haben.
Also wie überhitzt diese Diskussion, die ja derzeit abläuft, das zeigt die Tatsache, dass der Wolf quasi zur gesamtgesellschaftlichen Herausforderung gemacht wird. Es werden sogar Parallelen zur Flüchtlingsdebatte gezogen, Stichwort Willkommenskultur, oder wenn von Obergrenzen gesprochen wird, oder wenn die Frage gestellt wird, wozu brauchen wir den Wolf? Er bringt uns keinen Nutzen. Er kostet sogar Geld. Angst, Frau Jürgens, sagt die Psychologie, überdeckt als prioritäres Gefühl im Zweifel andere Gefühle wie Mitleid oder Freude. Und das belegt einmal mehr die Diskussion um den Wolf.
Ja, also die Psychologie sagt viele kluge Dinge. Was wir in diesem Fall vielleicht auch einmal etwas selbstkritisch tun sollten, ist darauf zu achten, wie wir selber sprechen. Jetzt hier in dieser Diskussion. Es changiert so ein bisschen zwischen Aussagen über den Wolf und die Wölfe. Und das ist aus meiner Sicht und eben auch, wenn man sich die tieferen Grundlagen für die Angst anschaut, ein ganz entscheidender Unterschied. Wenn wir über Wölfe sprechen, dann sprechen wir über Individuen, über biologische Tiere mit gewissen Verhaltensweisen, auch wie wir bei den Wölfen sehen, mit sehr flexiblen Verhaltensweisen, einer großen Anpassungsfähigkeit. Wölfe stellen uns vor konkrete Herausforderungen, mit denen man gegebenenfalls auch ganz praktisch umgehen kann. Der Wolf ist etwas ganz anderes. Der Wolf ist ein Abstraktum. Mhm. Der Wolf dockt an unsere Archetypen. Der Wolf ist die Projektionsfläche für all diese Dinge, die wir schon angesprochen haben. Wunsch nach Wildnis oder Angst vor Wildnis. Und wenn wir in Termini dieses Abstraktums denken, dann kann es sehr häufig passieren, dass wir eben die konkreten Herausforderungen aus dem Auge verlieren und dass wir eben nur noch vor unseren Projektionen stehen. Und wenn das passiert, dann würde ich sagen, wenn wir auch so ein bisschen gen Lösung gucken, ist das Allerwichtigste, dass wir erstmal bei uns selber verstehen, was tun wir denn da? Was kommt denn aus uns? Denn das sehen wir ja auch an der Debatte. Es geht um die Tiere nur zu einem ganz geringen Teil. Es geht vor allen Dingen um den Menschen oder genau, also der Mensch würde dann dem Wolf gegenüberstehen. Es geht um verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Einstellungen und letztendlich um einen gesellschaftlichen Prozess, in dem Werte verhandelt werden müssen.
SWR2 Forum, Sie sind wieder da. Wölfe in Deutschland, das ist heute unser Thema. Und beim Wolf, und Frau Jürgens, das sage ich jetzt ganz bewusst, reden wir nicht allein über ein Tier, sondern vor allem auch von einem Produkt menschlicher Projektionen, leider meist negativer. Der Wolf war jahrhundertelang Symbol der Angst, Inbegriff von Hinterlist und Bösartigkeit. Frau Ahne, wann wurde der Wolf zum Bösewicht?
Also in unserem Kulturkreis ist er es schon sehr, sehr, sehr lange. Da hat er eigentlich gar nicht die Chance gehabt, auch mal anders betrachtet zu werden. endgültig, würde ich sagen, im Mittelalter, als die katholische Kirche das alte Bild des Wehrtiers für sich beansprucht hat und den Werwolf quasi in ihr Personenarsenal aufgenommen hat, ihn zum Handlanger des Teufels gemacht hat.
Also Wehr steht althochdeutsch für Mann. Ein Werwolf,
genau,
ein
das ist ja, genau, diese Idee der Tierverwandlung ist ja sehr, sehr alt und die gibt es in allen Kulturen. Das ist dann nicht immer nur der Wolf. Das ist meistens so, dass das als am gefährlichsten empfundene Tier, bei uns war es der Wolf. Und dem Maße, in dem es dann Werwolfsprozesse gab und man die Chance hatte, indem man Menschen beschuldigte, sich in Wölfe zu verwandeln und schreckliche Dinge zu tun, die Chance hatte, diese Menschen loszuwerden. Das heißt, eine Ordnung wiederherzustellen, die bedroht war, und das dann aber einfach dem Wolf zuzuschieben, anstatt vielleicht mal zu fragen, welche Triebe und unangenehmen Seiten im Menschen selber stecken. Das war ja alles so der Hintergrund der Werwolfsprozesse. Und damit war es quasi endgültig um den Wolf geschehen, also seit dem Mittelalter.
Also ich würde anschließen wollen, dass es ja durchaus auch ein gegenwärtig sich vollziehender Prozess ist. Also man kann das sicherlich historisch verfolgen. Aber meine Forschung zeigt jetzt auch, dass durchaus der böse Wolf ständig, also praktisch in jedem Moment, in dem ein Mensch über einen Wolf nachdenkt, neu geschaffen wird, indem nämlich wölfisches Verhalten, also das Verhalten des tatsächlichen Tieres, anknüpft oder sozusagen anklopft an Kategorien, die wir als Menschen in uns tragen. Zum Beispiel, indem wir den Wolf als einen unabhängigen Akteur empfinden oder indem wir den Wolf als jemanden empfinden oder als ein Element empfinden, was wir eben nicht kontrollieren können. Ein Element, das, das sagte Frau Ahne sehr schön auch, die Grenzen, die implizit gesetzten Grenzen zwischen Natur und Kultur überschreitet. In dem Moment stößt das Verhalten des Tieres das Bild des bösen Wolfes, der eben Chaos schafft, das sagte Herr Wojciechowski vorhin, der sich uns widersetzt, der den Herrschaftsanspruch des Menschen über die Natur in Frage stellt. In dem Moment schafft sich dieser böse Wolf selbst im Hier und Jetzt.
Wobei ich schon sagen würde, dass die Bilder, die jetzt bei jedem hochkommen, der den Wolf als bedrohlich empfindet, schon auch die alten Bilder sind. Also die Märchen, die Folklore, das ist ja alles, das schwingt ja alles so mit. Das ist, zeigt ja auch ganz interessant so unser Verhältnis zur Natur, weil wir die Natur eben gar nicht sehen können als das, was sie ist.
Ich glaube, da würde ich gar nicht widersprechen wollen, nur anschließen wollen, dass ja auch die Frage eigentlich ist, wie kam denn der Wolf ins Märchen? Warum ist es nicht der böse Luchs? Warum ist es nicht der
Bär? Der ist doch viel gefährlicher als der Wolf, Herr Wojciechowski. Also, genau. Aber ja, der hat es als Teddy in jedes Kinderzimmer geschafft.
Ja, also der Bär passt halt überhaupt nicht zu dem Klischee eines gefährlichen, eines bösen oder eines hinterhältigen Tieres. Der macht einen tapsigen Eindruck, was er gar nicht ist, aber der passt eben in eine andere Werte, in eine andere ästhetische Kategorie hinein als der Wolf. Also ich stimme genau auch zu, was wir gerade gehört haben, dass durch die katholische Kirche im Mittelalter, die ja einen Handlanger des Satans gesucht hat, um wieder mehr Gläubige in die Kirchen zu kriegen, dass da natürlich sehr viel mitschwingt bei der Abneigung gegenüber Wölfen, jetzt ganz allgemein. Aber davon abgesehen, pragmatisch gesehen, muss man schon auch anerkennen, Wölfe haben der Landbevölkerung über Tausende von Jahren das Leben ungeheuer schwer gemacht. Und dass Wölfe da auch im tiefen Unterbewusstsein der Menschen diese Rolle weiterspielen konnten, trotz aller anderen Informationen, trotz mehr Verständnis für Ökologie und Biologie und so weiter, das ist völlig natürlich. Ich selber bin in diesen psychologischen Dingen nicht geschult und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten auseinanderzuhalten, was ist an den Vorurteilen, die wir gegenüber den Wölfen haben, auf reale Befürchtungen zurückzuführen und was ist überhöht und wesentlich verändert durch diese mythologischen Geschichten mit Kirche und Glauben und Aberglauben und all diesen Dingen. Weil allein das, was wir an Aberglauben über den Wolf haben, das füllt ja ganze Bände.
Also ich glaube, der Wolf, um auf die Frage zurückzukommen, warum ist der Wolf im Märchen gelandet und nicht der Bär, wobei es das natürlich auch gibt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass der Wolf, der war präsenter. Also der kommt ja deswegen auch zurück, weil er eben ein relativ anspruchsloses Tier ist. Der braucht nicht unabhängige Bergregionen, um zurückzukommen. Dem reicht es einfach nicht geschossen zu werden. Und so war er früher eben auch präsenter schon als der Bär, hat mehr gestört, hat sich mehr reingedrängt in das Gebiet des Menschen und konnte deswegen so auch die Fantasie beflügeln auf eine Weise, die ihm dann geschadet hat.
Wenn ich da einen Abschweifer bringen darf, Wir weisen ja gerne darauf hin, dass unter Naturvölkern der Wolf eine ganz andere Position einnimmt. Genau. Da wird er respektiert, da wird erkannt und verstanden, welch ein hochgradig soziales Wesen der Wolf ist und wie ungeheuer fähig er mit den Schwierigkeiten draußen zurande kommt. Der entscheidende Grund, warum das bei Naturvölkern anders ist als bei uns, das ist, dass die Naturvölker keine Weidetiere domestiziert haben. Weidetierhaltung und Wölfe verträgt sich extrem schlecht. Und unsere Kulturgeschichte ist seit vielen tausend Jahren geprägt durch die Weidehaltung. Und zwar mit den Schafen. Und das passt ja nicht so schlecht zusammen wie schlecht gehütete Schafe und Wölfe. Das begleitet die Geschichte des Wolfes bis in unsere Tage.
Da möchte ich gerne drei Aspekte sagen zu der Diskussion jetzt der letzten Minuten. Also einerseits würde ich dem zustimmen, dass der Wolf so eine ganz interessante Mittelstellung hat. Also der Bär ist sehr präsent, wenn er da ist. Der Luchs zum Beispiel ist überhaupt nicht präsent, von dem merkt man kaum etwas, außer er reißt jetzt ein Nutztier. Insofern ist der Wolf, geht einen ganz interessanten Mittelweg zwischen sichtbar und nicht sichtbar, sodass er eben Projektionsfläche sein kann. Das ist das eine. Dann möchte ich anmerken, dass wir vielleicht ein bisschen differenzieren müssen. Es gibt ja sehr, sehr, sehr unterschiedliche Kulturen unter den Naturvölkern und da wären mir jetzt auch andere Beispiele bekannt. Und das Dritte, was ich sagen möchte, worauf wir vielleicht auch schauen müssten in unserer Diskussion, dass wir nicht uns dazu hinreißen lassen, diejenigen Menschen, die da Bedenken haben, irgendwie abzuqualifizieren. Im Sinne von, ja, also die Realität ist wie folgt. Wir kennen die und die Fakten über Wölfe und Menschen. Und was ist dann sozusagen überschießende Angst? Also als Psychologin möchte ich dann daran erinnern, das sagte Frau Arne gerade auch ganz richtig, im Grunde, es gibt keine Wahrnehmung ohne Interpretation. Und die Interpretation ist uns einerseits kulturell nahegelegt, auch individuell nahegelegt. Und da möchte ich dafür bewahren, dass wir das in richtig und falsch oder positiv oder negativ unterteilen. Die Herausforderung, vor der wir gesellschaftlich stehen, ist eben, in eine Diskussion zu kommen und diese Lagerbildung aufzuheben.
Ich möchte auch mal differenzieren. Frau Jürgens, interessant ist ja, dass immer von dem bösen Wolf gesprochen wird, das sagen Sie zu Recht, also als einem männlichen Wesen, während von der Wölfin fast nie gesprochen wird. Und wenn, dann positiv die Mutter von Romulus und Remus, die treu sorgende Mutter der Wolfswelpen und so weiter. Warum ist das so männlich konnotiert?
Also da gibt es auch andere Einschätzungen. Also zum Beispiel ist mir ein Artikel bekannt von einer Brigitte Egger, die durchaus den Wolf oder Wölfe, männlich wie weiblich, sieht als ein Symbol für Lebenswillen, für Lebenskraft. In einer weiblichen Erscheinungsform als regeneratives Element, Verbindung von Leben und Tod, Beziehung zu Lebensgrundlagen. Und auf der anderen Seite ein männliches Element im Sinne von Selbstbehauptung. Gut, das sind Mutmaßungen, das sind Interpretationen, aber ich glaube, dass natürlich das Element der Aggression, das häufig im Vordergrund steht in der Diskussion, halt eher männlich assoziiert ist. Aber das wären jetzt meinerseits Mutmaßungen, da kann vielleicht Frau Arne noch mehr zu sagen.
Ja, das Interessante ist ja, dass wir als Menschen eben nicht rauskommen aus unserem eigenen Blickwinkel. Der ist ja immer schon da. Und wenn wir anfangen zu interpretieren, dann haben wir ja eigentlich schon diese Beschränkung durch das, was wir überhaupt erklären können. Also wir können ja nicht raus aus unserer Haut. Und ich will darauf hinaus, dass dieses Bild des männlichen Wolfes, glaube ich, auch von Anfang an sehr eingeschränkt war durch das, was vielleicht auch Männer interpretiert haben. Ein gutes Beispiel ist die Wolfsforschung, die sich ja sehr lange getäuscht hat in dem Bild des Alpha-Wolfs, das ja immer noch durch die Welt geht und immer noch auftaucht und es ja eigentlich auch schon so in unsere Gesellschaft geschafft hat. Das ist ein sehr treffendes Bild, um so Arbeitsstrukturen oder Machtverhältnisse zu beschreiben. Genau, das Alpha-Tier. Also die Idee war ja sehr lange, dass ein Wolfsrudel eigentlich so ein Haufen ist, wo jeder ganz nach oben kommen möchte und das Tier ganz oben hält alle so ein bisschen unter Kontrolle, kann aber auch jederzeit vom Thron gestoßen werden. Da geht es also wild zu. Es gibt eine ganz starke Hierarchie und ständige Kämpfe. So ist das aber gar nicht, wie man in den letzten Jahren festgestellt hat. Also ein Wolfsrudel besteht ja aus einer erweiterten Familie und die Hierarchien sind eher so die zwischen älteren und jüngeren Tieren, zwischen Eltern und Kindern. Aber das war einfach so ein sehr treffendes Bild, um auch so eine vielleicht ein männliches Selbstbild zu transportieren. Und deswegen glaube ich, dass der männliche Wolf auch immer so mit dieser Aggression verknüpft wird.
Aber nochmal zur Wölfin, Frau Arne, das habe ich in Ihrem Buch gefunden. 1993 hat die amerikanische Psychotherapeutin Clarissa Pinkola Estes einen Roman veröffentlicht, der weltweit zum Bestseller geworden ist. Er heißt Die Wolfsfrau. Warum hat dieses Buch damals so eingeschlagen?
Ja, anscheinend kam dieser Gedanke sehr gut an. Sie hat ja im Grunde die Wölfin mit der Frau verglichen, hat quasi betont, dass die Wölfin doch ein unterdrücktes Wesen ist und genau wie die Frau. Das setzt, die Frau muss so zu ihrer Freiheit und Sinnlichkeit und Unabhängigkeit zurückfinden und hat die Wölfin zur Projektionsfläche gemacht, zu nichts anderem. Das hat mit echten Wölfinnen ja auch wiederum nichts zu tun gehabt. Und das ist aber natürlich auch ein attraktives Bild gewesen. Und deswegen sehe ich eigentlich die Tendenz, den Wolf zum Sinnstifter zu erklären, fast genauso kritisch wie die, ihn zum Bösewicht zu machen, weil man dem Wolf, der da draußen rumläuft, genauso wenig gerecht wird, wenn man ihn jetzt zu so einem edlen Tier erklärt. Mhm.
Herr Wojcikowski, ist der Wolf auch deshalb ein für den Menschen besonders emotionales Tier, weil man letztlich so wenig über die Tiere weiß?
Also ich habe jetzt gerade nachgedacht, was ich hier beitragen kann, und es ist vielleicht ein bisschen eher lustig. Das, was wir heute über das soziale Leben von einer Wolfsfamilie wissen, das stellt ja unser eigenes Bild, nämlich des überlegenen Mannes und der unterlegenen Frau, richtig auf den Kopf. Insofern kommt die Erkenntnis, dass das bei Wölfen ganz anders ist, einer Richtung sehr gelegen, die die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau betont. Ich bin ein starker Befürworter davon. Ich bin kein Feminist natürlich, aber es rückt doch, wenn man dem sozialen Leben von Wölfen gründlich zuschaut, einiges zurecht, was wir uns so, wir Mannsbilder, sozusagen zurechtgemacht haben. Das sei so in der Natur, dass der Mann der Überlegene ist und der Dominante und so weiter. Das stimmt halt nicht. Und insofern hat der Mensch eine kulturelle Entwicklung genommen, die, finde ich, in vielen Fällen problematisch ist. Wir haben ja jetzt gerade in den letzten Wochen wieder diese Diskussion mit Sexismus und so weiter. Es passt alles dort hinein. Ich finde es schön, dass eine Betrachtung der Wölfe auf uns wirkt wie ein Spiegel, in dem wir schauen und sehen, guck mal, manches davon kann passen, manches davon ist bei den Wölfen ganz anders und vielleicht ist es bei denen besser. Aber ich gebe gerne zu, das, was ich jetzt gesagt habe, hat keinen hohen wissenschaftlichen Anspruch.
Aber ich höre raus in der Sexismusdebatte von den Wölfen lernen. SWR 2 Forum, wir reden über die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland. Frau Ahne, der Wolf wird zum Sinnstifter, haben Sie eben gesagt. Sie sprechen von einer erstaunlichen Umdeutung, die dem Wolf neuerdings widerfährt. Nicht mehr Abwehr, sondern ein neuer Drang zum wilden Tier, wie Sie das nennen. Was meinen Sie da konkret?
Also der Wolf bietet sich dafür eben genauso an wie vorher als Bösewicht. Und das liegt eben auch daran, dass wir ihn jetzt besser kennen, dass man mehr über sein Sozialverhalten weiß. Und da ist eben, wie der Herr Wojcikowski gerade gesagt hat, die erstaunliche Erkenntnis, der Wolf ist uns ganz schön ähnlich. Mhm. Also der lebt in erweiterten Familienstrukturen aus Eltern, Kindern, Tante, Onkel, der lebt in einem Gebiet, einem Revier, das er, wenn nötig, auch nach außen stark verteidigt. Das ist ein sehr fürsorgliches Tier mit einer sehr differenzierten Körpersprache, die auch für Laien relativ gut zu verstehen ist. Das sind alles Dinge, die den Menschen empfänglich dafür machen, den Wolf wiederum zu, sagen wir mal, ein Gefäß zu machen, in das man so die Sehnsüchte kippt. Und nun ist es eben die Sehnsucht nach einem authentischeren, ursprünglicheren, wahrhaftigeren Leben. Die Erkenntnis, die viele Menschen ja schon haben, wir können mit der Natur nicht umgehen wie bisher. Wir brauchen die Natur. Und nun wird der Wolf zu so einer Tür, zu einer Verbindung zu dieser Natur, die uns abhanden gekommen ist.
Vielleicht sind wir einfach neidisch auf den Wolf, Frau Jürgens.
Ja, also ich glaube schon, dass in gewisser Weise Neid eine Rolle spielt. Dazu passt auch ganz gut, dass der Wolf ja häufiger als ein geradezu ethisches Ideal, ja, herbeigenommen wird, an dem wir uns in irgendeiner Weise zu orientieren hätten. Einerseits in Bezug auf ein harmonisches, in Anführungszeichen harmonisches Zusammenleben mit der Natur, aber auch miteinander. Da könnte ich das sogenannte Wolfskredo von Dolores Götz zitieren, das da lautet: Achte die Älteren, unterweise die Jüngeren, kooperiere mit dem Rudel, spiele, wenn du kannst, jage, wenn du musst, ruhe dich aus dazwischen, teile deine Zuneigung, gib deinen Gefühlen Ausdruck und hinterlasse deine Spuren. Also besser könnte man ja nicht auf den Punkt bringen, wie auch so ein gelungenes Menschenleben nach heutigen Standards aussehen könnte. Und wenn man dann den Eindruck erhält, durch mehr oder weniger gefärbte Beobachtungen, dass den Wölfen das einfach in ihrem natürlichen Verhalten gelingt, denke ich, kann man zumindest Sehnsuchtsgefühle entwickeln. Ich glaube auch, dass ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, Sehnsucht danach ist oder auch vielleicht Neid demgegenüber ist, dass der Wolf eine Freiheit genießt, die wenige von uns empfinden. Also in einer Welt, in der wir uns oder einige von uns sehr fremdbestimmt fühlen durch kleinere Dinge, so wie die Notwendigkeit zu arbeiten, aber vielleicht auch durch größere Entwicklungen wie Finanzkrise oder Flüchtlingskrise. In dieser Umgebung lebt der Wolf sozusagen eine Freiheit aus, derer wir uns enthalten müssen. Und das ist vielleicht auch so ein Aspekt, der möglicherweise Neid hervorrufen kann.
Herr Wojcikowski, der Wolf als Sittenstifter, ein Meilenstein war vielleicht bei dieser Trendwende der amerikanische Schriftsteller Jack London. Sie kennen seine beiden berühmten Romane, Ruf der Wildnis, Wolfsblut, beide geschrieben aus der Perspektive eines Hundes bzw. eines Wolfes. Wie revolutionär war diese Literatur für unsere Vorstellung vom Wolf, für die Wolfsforschung?
Also ich habe zunächst diese Bücher von Jack London mit einem gewissen Befremden gelesen. Mir ist es ein bisschen ungut aufgestoßen, dass er Tiere heroisiert hat. Das macht er mit diesem Hund-Wolf-Mischling, der also wie ein Herrscher über ein riesiges Wildnisgebiet betrachtet wird und so weiter.
Hat er sie heroisiert oder hat er sie vermenschlicht?
Ja. Mhm. Er hat diesen Tieren Eigenschaften zugemessen, die sie einfach nicht haben können. Und die waren, finde ich, auch aus einer anthropozentrischen Sicht geschrieben und von ihm auch gedacht. Das Verdienst von Jack London besteht in meinen Augen eher darin, dass er uns den Blick für die Wildnis wieder geöffnet hat, also für das Wilde. Nicht das, was wir immer als Wildnis verstehen, sondern überhaupt eine Aufmerksamkeit auf echt natürliche Dinge gelenkt hat. Das, finde ich, ist das Verdienst von Jack London zu dieser Zeit gewesen. Und weniger die Art und Weise, wie er Wölfe oder Wolfshund-Hybriden oder gelegentlich auch mal einen guten Schlittenhund vermenschlicht hat.
Ja, das ist total anthropozentrisch, würde ich auch sagen. Wobei ich auch sagen muss, dass es so einen gewissen Sog hat. Ich finde, es ist ihm gut gelungen, so diese beschränkte Sichtweise eines Tieres aufs Papier zu bringen. Also man denkt sich gern rein in diesen, also das fand ich eine schöne Perspektive, weil es ja doch eine sehr eingeschränkte, schlichte war. Aber natürlich hat das mit einem Wolf nichts zu tun. Aber das ist ja für ihn ein Versprechen, dass das vielleicht dem Menschen auch gelingen könnte, zurück zu diesem der Stärke und Härte des Überlebenskampfes, das für Jack London jetzt ja eine Lösung war.
Also es gibt viele Beispiele für diese Sinnsuche, für die neue Sinnsuche, die Sie angesprochen haben, Frau Arne. Jeder kennt den Film, der mit dem Wolf tanzt. Kevin Costner findet seinen Sinn des Lebens in der Freundschaft zu einem wilden Wolf. Es gibt auch ganz reale, prominente Beispiele von Menschen, die im Wolf ihre Bestimmung gefunden haben oder noch finden wollen, allen voran die Pianistin Hélène Grimaud, die sagt, ihre erste Rettung sei die Musik, die zweite der Wolf. Ihre Autobiografie heißt bezeichnenderweise Wolfssonate. Und der britische Philosoph Mark Rowlands sagt sogar, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, das lernte ich von einem Wolf. Ja, welche Sehnsüchte kommen denn da zum Ausdruck?
Ja, das ist interessant, dass, also egal, mit wem man spricht oder was man liest, also ob das jetzt Mark Rowlands ist oder Hélène Grimaud oder auch ein Ehepaar, das ich getroffen habe, das Wölfe in einem Gehege neben ihrem Haus hält und auch das Gefühl hat, die Wölfe brauchen sie in ihrem Leben. Also wenn man mit diesen Menschen zusammentrifft, die Wölfe so als Sinnstifter sehen, dann tauchen immer wieder ähnliche Motive auf, wirklich egal, welchen Hintergrund diese Menschen haben. Und das ist einfach das Gefühl, der Wolf ist diese Verbindung zu dem wahrhaftigeren Leben, das ich sonst nicht leben kann. Ich finde aber eben so eine 150-prozentige Hingabe immer so ein bisschen suspekt. Und suspekt macht mich auch, dass damit oft so eine Abwendung von Menschen einhergeht. Also die Wölfe sind authentischer als der Mensch, ist es nicht.
Und deswegen sperren wir, Frau Jürgens, Wölfe in Wolfsfarmen, um selbst das Gefühl von Freiheit zu bekommen.
Ja, das könnte man so sehen. Aber was auch die empirische Forschung zeigt, ist, dass wir Wölfe oder den Wolf als Projektionsfläche auch ganz stark mit unserer inneren Wildnis in Zusammenhang bringen. Also dass gerade auch Menschen, die dem Wolf skeptisch gegenüber sind, als Ideal dagegen stellen, nicht nur eine gezähmte Natur, in der wir keine Angst zu haben brauchen vor wilden Tieren, sondern auch Moral, Zivilisation, also Dinge, die das Innermenschliche ansprechen. Und in irgendeiner Weise scheint der Wolf da zu stören. Und das entspricht ja auch dem Manifest Destiny-Konzept, was ja auch die Eroberung der Weißen in Nordamerika befeuert hat. Also sozusagen fast schon der göttliche Auftrag, nicht nur die Natur zu unterwerfen und nutzbar zu machen, sondern auch uns selber ein Stück weit zu zivilisieren, zu zähmen.
Herr Wojcikowski, jetzt könnte man in der Wolfsdebatte ja sogar einen Umweltaspekt noch ausmachen. Wir alle wollen heute eine intakte, vollständige Natur. Das ist ein hohes, ein Luxusgut und der Wolf erinnert den Menschen stets an die gefährdete Grenze zwischen Zivilisation und Natur. Der Wolf taugt sogar als Klimabotschafter.
Ja, also wenn ich an die Klimaveränderung denke, dann
fällt Ihnen nicht zuerst der Wolf ein?
Ja, nee, dann fallen mir vor allem diese 80% Insekten ein, die wir jetzt verloren haben. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Der Wolf ist von der Klimaentwicklung, glaube ich, relativ unbetroffen. Es geht ihm hervorragend in unserer Landschaft, deswegen, weil wir sie so produktiv herrichten, dass er wahnsinnig viel Beute machen kann. Wölfe haben bei uns ein Beuteangebot, wie sie es noch nie in der Vergangenheit hatten. Und in Deutschland und den umliegenden Ländern haben sie eins, das ist höher als irgendwo auf der Welt. Das ist wirklich so. Das kann man ausrechnen. Ich will hier nicht in die Details gehen, aber es gibt nirgends ein so großes Angebot an natürlicher Beute. Also ich denke nicht an Schafe, sondern an Rehe und Hirsche und Wildschweine. Das ist ganz gering der Klimaerwärmung geschuldet, aber hauptsächlich der Düngung und der Art und Weise, wie wir unsere Landschaft auf Produktivität trimmen. Der Wolf gehört zu den Nutznießern einer sehr bedenklichen Art, wie wir mit unserer Natur umgehen. Zur bedenklichen Art des Umgangs mit Natur gehört natürlich auch das, was wir mit dem Klima anrichten. Also diese Verbindung gibt es natürlich schon, aber sie ist nicht so handgreiflich, wie es manche vielleicht gerne haben möchten.
SWR 2 Forum, Sie sind wieder da, Wölfe in Deutschland, das ist heute unser Thema und wir sind fast am Ende dieser Sendung. Und zum Schluss, Frau Ahne, nochmal zu Ihrem schönen Buch über den Wolf. Mir ist ein Satz in Erinnerung geblieben, den ich noch zitieren will. Sie schreiben, es liegt eine Chance darin, dass der Wolf es uns nicht einfach macht und sich jeder Eindeutigkeit entzieht, die Chance zu erkennen, er ist so fremd, so anders, so unfassbar wie die Natur selbst, nicht grausam und nicht gut, weil solche Kategorien nur für den gelten können, der um sie weiß. Machen Sie, Frau Ahne, den Wolf jetzt doch wieder zum Mythos, der er jahrhundertelang meistens zu seinem Leidwesen war?
Nee, ich sehe eigentlich die Chance, die der Wolf uns bringt, die liegt darin, dass wir vielleicht die Natur endlich mal so sehen können, wie sie ist. Denn der Wolf ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir eben immer dazu neigen, die Natur einzuteilen, zu bewerten, nützlich, unnütz, gut und böse, schön und hässlich. Und das hat aber mit der Natur nichts zu tun. Diese Kategorien gibt es in der Natur nicht. Weil wir aber mit Ambivalenzen nicht gut klarkommen, versuchen wir eben immer Eindeutigkeit zu schaffen. Und der Wolf war jahrhundertelang Opfer dieser Eindeutigkeit. Er ist quasi auf die böse Seite geschubst worden. Das ist er aber nicht. Denn das ist eine Kategorie, die in der Natur ja gar nicht vorkommt. Wenn wir aber es schaffen, ihn mal so zu sehen, wie er ist, also ein Wesen, das uns sehr nah ist in seinem Sozialverhalten, aber auch sehr, sehr fremd, weil er eben tötet, um zu leben. Also er wird immer diese beängstigende Aspekte haben, dann können wir auch dahin kommen, die Natur vielleicht endlich mal zu verstehen, wie sie ist, eben genauso ungreifbar. Deswegen ist eigentlich meine Botschaft aus dem Buch eben, dass wir jetzt vielleicht an dem Punkt sind, wo wir es schaffen können, den Mythos abzuwerfen und wirklich mal hinter diesem ganzen Ballast an Ängsten und Fantasien den echten Wolf zu entdecken, der da wirklich draußen rumläuft.
Ich beschäftige mich besonders intensiv mit dem Verhältnis zwischen Wölfen und Jägern. Und ich weiß, dass wir eine Riesenmasse von Vorurteilen aus Jägerseite gegenüber den Wölfen haben. Wir hatten vor kurzem eine Arbeitsbesprechung in Österreich und haben einen Katalog von Argumenten gegen die Wölfe aufgestellt. Der war beeindruckend. Das waren so ungefähr 20 Argumente. Zu unserer eigenen Überraschung, wir waren lauter Jäger, haben wir dann einen Katalog aufgestellt, dass man diese Dinge auch umdrehen kann und sehen, das, was uns die Wölfe jetzt durcheinander bringen, haben wir sowieso eigentlich selber falsch gemacht und die Wölfe können das in einer hervorragenden Weise wieder korrigieren. Hier sehe ich eine Chance, dass der Wolf uns dabei hilft, eine andere Betrachtung von Natur uns beizubringen und vielleicht dazu hilft, dass wir unser eigenes Tun kritischer und dann vielleicht auch fortschrittlicher sehen.
Ich hätte so meine Bedenken, ob es uns als Menschen gelingt, hinter unsere Interpretation zurückzutreten. Aber als Psychologe ist man ja häufig genug und aus gutem Grund auch Vermittler. Und dann möchte ich zum Schluss nochmal das Augenmerk darauf lenken, dass es ja auch um verschiedene gesellschaftliche Gruppen geht. Nicht nur wir als Menschen müssen mit der Natur klarkommen, sondern wir müssen auch miteinander klarkommen. Und der erste und wichtigste Schritt dabei ist natürlich, anzuerkennen, dass wir alle interpretieren, dass wir alle unsere Gefühle, unsere Überzeugung mitbringen, wenn wir über den Wolf oder über die Natur diskutieren. Und da ein Stückchen von uns und unseren eigenen Perspektiven zurückzutreten, kann der Anfang für die Lösungsfindung und für die gesellschaftliche Diskussion sein, die wir führen müssen.
Sie sind wieder da. Wölfe in Deutschland, das war das Thema. Im SWR2-Forum heute zu Gast waren Petra Ahne, Journalistin bei der Berliner Zeitung und Autorin des Buchs Wölfe, ein Porträt. Vergangenes Jahr ist es im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Uta Maria Jürgens, Psychologin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und Ulrich Wojcikowski, Wildtierbiologe und einer der führenden Wolfsexperten in Deutschland. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.